Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Montag, der 19. Dezember. Zeit fürs Rabe Info heute mit folgenden Themen. Viele Grünflächen und überschaubare Größe, warum die meisten Menschen gerne in Bern leben. Und in Afrika gibt es mehr als nur Hunger und Bürgerkrieg. Eindrücke eines Maliers in Bern. Am Mikrofon Cheyenne Mackay.
Rabe Info 95,6.
Zuerst die Nachrichten mit Wilma Rall.
Die Bürgerlichen verlieren die Mehrheit in der Waadtländer Regierung. Beatrice Metro von den Grünen wurde gestern in die Kantonsregierung gewählt. Im zweiten Wahlgang setzte sie sich definitiv gegen Pierre-Yves Rappa von der SVP durch. Rappa ist dem Blocher-Flügel zuzurechnen, er wurde von der FDP unterstützt. Beatrice Metro konnte auf die Unterstützung der SP zählen. Der Kanton Waadt ist erst der dritte Schweizer Kanton mit einer rot-grünen Regierungsmehrheit neben den Kantonen Basel-Stadt und Bern. Im Bundeshaus herrscht mehr Transparenz. Ab sofort können Interessierte im Internet nachschauen, welche Lobbyisten in der Wandelhalle umherschwirren. Bisher war die Lobbyistenliste nur an Ort und Stelle einsehbar. Jetzt kann man sie auch online unter www.parlament.ch anschauen. Jedes Parlamentsmitglied darf 2 Personen eine Zutrittskarte zum Bundeshaus ausstellen. Meist gehen sie an den Parlamentariern nahestehende Organisationen, zum Beispiel Gewerkschaften bei den Linken und Wirtschaftsverbände bei den Rechten. Der tschechische Dissident Václav Havel ist gestern gestorben. Der frühere tschechische Präsident und Dissident starb im Alter von 75 Jahren friedlich im Schlaf. Der Schriftsteller und Systemkritiker Havel war eine wichtige Figur der sogenannten Samtenen Revolution in Tschechien. Als im November 1989 nach mehr als 40 Jahren die kommunistische Herrschaft endete, wurde Havel praktisch über Nacht zum Präsidenten seines Landes gewählt. In seinen 10 Jahren als Präsident von Tschechien trieb er die Demokratisierung voran und ebnete den Weg für den EU-Beitritt. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-il ist tot. Der 69-Jährige starb am Samstag an den Folgen eines Herzinfarkts. Die kommunistische Führung hat eine 10-tägige Trauerzeit angeordnet, um dem geliebten Führer zu gedenken, wie die Propaganda Kim Jong-il auch bezeichnete. Kim Jong-il hat Nordkorea 17 Jahre lang mit eiserner Hand regiert. Wegen der internationalen Abschottung und der katastrophalen Wirtschaftspolitik wurde Nordkorea während seiner Amtszeit zu einem bitterarmen Land. Sein Nachfolger wird voraussichtlich sein 27-jähriger Sohn Kim Jong-un, über den sehr wenig bekannt ist. Nordkorea und Japan sind seit dem Tod Kim Jong-ils in Alarmbereitschaft. Zwischen Süd- und Nordkorea herrscht seit über 50 Jahren ein Waffenstillstand. Der Krieg wurde nie formal beendet. Immer wieder kommt es an der Grenze zu militärischen Zwischenfällen. Und noch zum Wetter. Es ist bewölkt mit Schneeflocken. Am Nachmittag kann es dann Aufhellungen geben und es bleibt trocken bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Auch morgen Dienstag ist es bewölkt mit Schneeflocken. Mittwoch und Donnerstag bleibt es bewölkt. Das Thermometer steigt um einige Grad und Regen löst den Schnee ab. Am Freitag sollte es recht sonnig und milder werden bei bis zu 6 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Bern ist eine überschauliche Stadt mit viel Grün und einem guten Netz im öffentlichen Verkehr. Aber es hat zu wenig Parkplätze und zu viele versprayte Wände. Das sagen die Befragten in der aktuellen Bevölkerungsbefragung. Dort geben 74% der Befragten an, gerne in Bern zu leben. Thomas Holzer, der Leiter der Statistikdienste der Stadt Bern, weiß warum.
Den Leuten gefällt, dass Bern sehr viele Grünflächen hat, dass Bern eine überschaubare Größe hat. Die Lage generell von Bern wird positiv beurteilt. Dinge, die mit der Lage der Stadt eigentlich zu tun haben. Also sehr zufrieden in Bern ist man mit dem öffentlichen Verkehr, mit dem Bildungsangebot, auch mit dem Kulturangebot, mit den Grünanlagen und Parks. Etwas weniger zufrieden sind die Personen mit dem Parkplatzangebot in der Innenstadt oder auch mit dem Wohnungsangebot.
Es gibt ja noch andere Sachen, wo man Probleme ausmacht als Bernerin oder Berner.
Probleme machen Bernerinnen und Berner aus bei der Verkehrssituation, privater Verkehr, Dreck, Schmierereien, Vandalismus und in jüngster Zeit auch das Sicherheitsempfinden nachts auf der Straße.
Was heißt das, wenn man jetzt so eine Umfrage macht bei der Wohnbevölkerung? Was bedeutet das für die Stadt Bern, diese Ergebnisse?
Diese Ergebnisse sind immer eine Momentaufnahme. Also diese Befragung fand statt in den Monaten Mai und Juni dieses Jahres. Und gerade die Problemnennung, das ist immer eine Momentaufnahme. Und für die Stadt gibt es wichtige Hinweise, wie das sich dies über die Zeit entwickelt. Also die immer noch am meistgenannten Probleme, Verkehr und Schmierereien, Vandalismus, haben im Zeitvergleich für die Stadt Bern abgenommen. Also das ist eigentlich ein gutes Zeichen.
Gibt das jetzt eine Handlungsgrundlage oder wofür wird jetzt diese Bevölkerungsbefragung benutzt?
Diese Resultate, die wir jetzt besprochen haben, ist ein allgemeiner Teil, der einen zeitlichen Vergleich eben ermöglichen soll. Und das gibt schon eine Situationsaufnahme, die der Politik möglicherweise einen Handlungsbedarf signalisiert. In den größeren Städten findet in der Regel alle 2 Jahre eine Bevölkerungsbefragung statt. Diese Bevölkerungsbefragung wird genutzt, um stadtintern eine Situationsanalyse vornehmen zu können.
Sagt Thomas Holzer, der Leiter der Statistikdienste der Stadt Bern. Die ganze Bevölkerungsbefragung über Bern findet man im Internet. Den Link dazu gibt's bei uns auf rabe.ch in der Rubrik Rabe Info.
95,6 Rabe Info.
In Afrika gibt es mehr als Armut, Hunger, Bürgerkrieg und Korruption. Das sagt Amadou Maiga. Der 35-jährige Malier lebt seit 1,5 Jahren hier in Bern. Und nein, er ist kein Drogendealer, sondern er macht im Wallis einen Master in Tourismus. Ursprünglich ist Amadou Maiga studierter Ethnologe. Seit Jahren aber arbeitet er als Touristenführer in Timbuktu, einer Region im Norden von Mali. Vergangene Woche hat er im Kulturzentrum Reitschule über Geschichte, Kultur und Politik im westafrikanischen Land Mali informiert. Mit der Motivation, das hier vorherrschende Bild von Afrika und vom Afrikaner etwas anzukratzen. Amadou Maiga ist unser Kopf der Woche. Wilma Rall hat mit ihm gesprochen, nicht nur über unser Bild von Afrika und Mali, sondern auch über sein eigenes.
Amadou Maiga, vor 1,5 Jahren sind Sie von Timbuktu in Mali in die Schweiz gekommen. Sie leben in Bern und machen im Wallis einen Master in Tourismus. Schon in Timbuktu haben Sie als Touristenführer gearbeitet. Konnten Sie davon leben? Hat es genug Touristen in Mali?
Leider nicht sehr viele, rund 250.000 pro Jahr. Aber im Norden des Landes, in der Region Timbuktu, ist es die beste Möglichkeit für junge Menschen, Geld zu verdienen. Leider in den letzten Jahren gab es einige Sicherheitsprobleme in der Sahara und viele Länder raten deshalb davon ab, nach Mali zu reisen. Bei uns sind die Menschen deshalb sehr besorgt.
Donc ça crée beaucoup d'inquiétude.
Mali ist eines der ärmsten Länder der Welt. Gleichzeitig aber ist es auch ein gutes Beispiel für eine erfolgreiche Demokratisierung. Ihr habt eine demokratische Verfassung.
Oui, c'est vrai, c'est un des pays les plus pauvres au monde. Selon le classement de la Banque mondiale, c'est le 150e sur 157 pays les plus pauvres au monde.
Ja, das stimmt. Mali ist eines der ärmsten Länder der Welt. Auf dem Entwicklungsindex der Weltbank liegt Mali auf Platz 150 von 157. also ganz hinten. Aber wir haben starke Wirtschaftszweige, wir sind der zweitgrößte Gold- und Baumwollproduzent in Afrika und wir haben das Glück, dass unser politisches System relativ stabil ist. Ich blicke kurz zurück in der Geschichte. 1960 wurde Mali unabhängig von Frankreich. Dann hatten wir 8 Jahre lang ein sozialistisches Regime und dieses wurde dann abgelöst von einem Militärregime. 23 Jahre lang herrscht in Mali Diktatur, Despotismus und Korruption. Erst im Jahre 1991 wurde das Militärregime gestürzt. Zum Glück hatten wir eine sehr starke und aktive Zivilgesellschaft. Die hatte genug. Es gab keine Löhne mehr. Mein Vater war Professor. Die Professoren erhielten während 3 oder 4 Monaten keinen Lohn. Deswegen gab es dann sehr viel Korruption, weil irgendwie musste man ja die Familie ernähren. Es waren die Studentenbewegung, die Jugend- und die Frauenbewegung, die das Regime schließlich gestürzt haben. 1991 bekamen wir dann eine demokratische Verfassung und es fanden Präsidentschaftswahlen statt. Le peuple malien a élu son premier président. Donc c'est là qu'on a eu, on a commencé vraiment la démocratie à partir de 1991.
Letzte Woche haben Sie eine sogenannte Polit-Tour gemacht im Kulturzentrum Reitschule. Etwa 50 Personen haben Sie über Geschichte, Kultur und Politik von Mali informiert. Aus der Motivation heraus, das Bild, das wir in der Schweiz von Afrika und von Mali haben, zu verändern.
Exactement. Parce que au-delà du problème des dealers, je vois aussi très souvent en Suisse des affiches qui montrent un jeune Africain affamé et puis qui on demande des soutiens.
Genau. Und nicht nur, weil in der Schweiz viele Menschen das Gefühl haben, alle Afrikaner seien Drogendealer. Ich habe auch sehr viele Plakate gesehen mit hungernden afrikanischen Kindern, um Spenden zu sammeln. Einerseits hat mich das beeindruckt, die Motivation der Menschen, Geld zu spenden. Aber immer, auch bei mir an der Schule, wird immer nur vom Krieg in Afrika gesprochen, von der Armut, der Misere. Das hat mich schockiert. Natürlich gibt es Armut in Afrika. Natürlich gibt es viele Länder, wo Bürgerkrieg herrscht. Das stelle ich nicht in Frage. Aber ich dachte mir, es wäre gut, wenn die Leute wissen, dass es mehr gibt als das in Afrika. Auch bei uns gibt es eine Bourgeoisie. Es gibt Superreiche. Ich zum Beispiel kenne niemanden, der an Hunger oder Armut gestorben ist. Natürlich kann man die Lebensstandards nicht vergleichen, sie sind komplett anders. Aber das Bild, das die Leute hier von Afrika haben, das habe ich dort noch nie gesehen. In Mali gab es noch nie einen Bürgerkrieg und außerdem, die Waffen, die in Afrika zirkulieren, die werden nicht dort produziert. Man sollte etwas weiterdenken, nicht nur, ja, die sind ständig im Krieg, sondern auch, warum sind sie im Krieg?
Ces armes qui circulent en Afrique, il n'y a aucun pays qui produit des armes. On doit réfléchir aussi un peu aller au-delà de cette seule image que ah, ils font la guerre, c'est là on doit réfléchir un peu aux causes aussi.
In der Schweiz wird viel über Afrika oder die Afrikaner gesprochen, ohne zwischen den einzelnen Ländern zu unterscheiden. Aber auch Sie selbst, Sie sprechen meist von Afrika, aber Afrika ist ja kein Land.
Oui, justement, l'Afrique c'est pas un pays, c'est un immense continent.
Ja, natürlich. Afrika ist kein Land, sondern ein riesiger Kontinent, wo es ganz viele unterschiedliche Menschen gibt. Aber vielleicht spreche ich deshalb von Afrika, weil unser erster Präsident nach der Unabhängigkeit, Mobido Keita, war ein großer Panafrikanist. Er hat immer eine afrikanische Föderation angestrebt. Außerdem, bereits 1 Jahr vor der Unabhängigkeit, gab es die sogenannte Mali-Föderation. Sie bestand aus den heutigen Staaten Senegal und Mali. Auch heute noch haben Senegal und Mali die gleiche Devise. Ein Volk, ein Ziel, ein Glauben. Wir haben fast das gleiche Wappen, grün, gelb, rot, nur hat Senegal inzwischen noch einen schwarzen Stern darauf. Diese Föderation ist aus verschiedenen Gründen zerbrochen. Dann gab es einen anderen Versuch mit Ghana und Guinea, der auch nicht geklappt hat. Auch in der Schule lernen wir viel über die Geschichte Afrikas. Das Schulsystem trug dazu bei, dass wir unsere afrikanische Identität stärkten, dass wir über die Grenzen schauten, die die Kolonialmächte Rechte gezogen hatten. Und es gibt noch einen anderen Grund, wenn wir weiter zurückgehen in der Geschichte. Bis im 13. Jahrhundert gab es das Reich von Ghana in Westafrika. Es umfasste Teile von Mauretanien, Ghana, Senegal, Mali und Burkina Faso. Später folgten weitere Reiche, die sich über weite Teile von Westafrika erstreckten. Als Touristenführer hatte ich das Glück, dass ich viel in Afrika herumreisen konnte. Und ich habe vielerorts eine ähnliche Kultur angetroffen. Vielleicht fühle ich mich auch deshalb als Afrikaner.
Ja, tout ça qui fait que je pense plutôt en tant qu'Africain et non en tant que simplement Malien.
Es ist ja schon komisch, die EU-Länder rücken wirtschaftlich und politisch immer näher zusammen, aber das, was ursprünglich die Idee der Europäischen Union war, nämlich eine gemeinsame europäische Identität, das ist ja überhaupt nicht geglückt. Glauben Sie, in Afrika gibt es sowas?
Ich dirais oui et non. Disons, on peut avoir quelques éléments culturels qu'on retrouve plus ou moins partout.
Ja und nein. Ich glaube, es gibt kulturelle Elemente, die man überall findet. Wenn wir die Sprachen anschauen, Swahili zum Beispiel wird in vielen ost- und südafrikanischen Ländern gesprochen. Im Westafrika haben wir das Bambara. Und es gibt die Fulbe, das sind Nomadenvölker, die vom Kamerun bis zum Maghreb in fast allen Ländern leben. Und weil sie wandern, hat sich auch ihre Sprache überall verbreitet. Vor allem bei den jüngeren Generationen aber ist die afrikanische Identität nicht mehr so ausgeprägt. Bei den Generationen, die nach der Unabhängigkeit aufgewachsen sind. Wir sind in einzelnen Ländern geboren und wenn ich zum Beispiel nach Burkina Faso will, brauche ich zwar kein Visa, aber es geht trotzdem sehr lange an der Grenze. Sicher viel länger, als wenn Europäer von einem Land ins andere wollen. Viele Staatsoberhäupter haben seit der Unabhängigkeit versucht, die Einheit zu stärken. In Mali zum Beispiel haben wir den CFA Franc. Diese Währung teilen wir mit 14 anderen afrikanischen Staaten. Und dann haben wir natürlich die Afrikanische Union, zu der alle Länder außer Marokko gehören. Sie versuchen, so etwas wie eine afrikanische Identität zu schaffen. Aber im Moment ist das nicht so einfach. Es ist eine sehr komplexe Situation.
Identité africaine, mais je pense que c'est pas très facile pour le moment. C'est assez complexe comme situation.
Im nächsten Juli werden Sie Ihren Master im Tourismus abschließen in der Schweiz und nach Mali zurückgehen. Was planen Sie dort zu tun?
Je vais continuer à travailler dans le tourisme. Du fait que je suis de Tombouctou, le tourisme c'est une des principales ressources quand même.
Ich werde weiterhin im Tourismus arbeiten. In der Region Timbuktu ist der Tourismus einer der wichtigsten Wirtschaftszweige. Timbuktu ist die größte Region von Mali, aber es gibt dort fast nichts außer Wüste. Also ist der Tourismus sehr wichtig, auch wenn er negative Auswirkungen hat. Wenn ich zurückgehe, will ich mich selbstständig machen, zusammen mit Freunden. Die Idee ist, Tourismus und Entwicklung zu verbinden. Wir wollen auch die lokale Bevölkerung mit einbeziehen und schauen, dass auch sie profitiert. Es können ganz einfache Projekte sein, die nicht viel kosten, aber für die Dörfer immens wichtig sind. Zum Beispiel einen Brunnen zu bauen, eine Wasserpumpe zu installieren oder so. Es ist mir schon häufig passiert, dass Touristen schockiert waren, als sie sahen, dass die Frauen in den Dörfern um 4 Uhr morgens aufstanden, um an einem Kilometer weit entfernten Brunnen Wasser zu holen oder Holz zu holen. Aber die Frauen waren nicht traurig dabei, sie sangen und lachten mit den Touristen. Das hat schon viele Touristen beeindruckt und viele haben gesagt, sie möchten einen Beitrag leisten. So sind schon in vielen Dörfern Brunnen, Pumpen oder Schulen gebaut worden. Und genau so will ich arbeiten, Tourismus und Entwicklung zusammenbringen.
Et c'est dans cette optique que je vais travailler, c'est-à-dire de faire tourisme et développement à la fois.
Sagt Amadou Maiga, zukünftiger Tourismusunternehmer in Mali.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Montag, 19. Dezember. In der Redaktion waren Wilmar Hall, Michael Spahr und Cheyenne Mackay. Das Rabe-Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und in der Wiederholung um 18 Uhr. Die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 hier auf Radio Bern. Ich sage Ihnen Tschüss und habt's gut.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.